23 miles of people.
Now in season eight. Presented by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 8 ist Thomas Schneidhofer. Equity Sales für Institutionelle bei der Erste Group, davor Fondsmanager für den größten österreichischen Versicherer und irgendwie auch der erste Social Media Player am heimischen Kapitalmarkt. Ach ja, davor war er bei der Zollwache und jetzt bei mir im Studio. Servus Thomas.
Servus Christian.
Oder Thomas Schneidhofer oder gleich Schneidi, oder?
Schneidi, das geht mir.
Du bist für den ganzen Markt der Schneidi, wir kennen uns eine Ewigkeit und ich freue mich jetzt eigentlich schon. Ich freue mich so, dass ich höchstwahrscheinlich gar keine Fragen richtig rausbringe. Aber Karriere-Werdegang, bei dir hat es nicht an der Börse begonnen, sondern bei der Zollwache. Und was ich darüber weiß, sind einfach die leibendsten Geschichten mit, die ich je gehört habe. Du bist irgendwann einmal gegangen von der Zollwache, sonst wärst du nicht im Bankensektor gekommen und da braucht man ein Formular dazu, oder? Irgendwie.
Ja, das schau, es war so, also 1985 bin ich halt zum österreichischen Zoll gegangen, das war eine familiäre Geschichte. Und da waren wir ja noch nicht bei der EG, heutige EU, wie man sagt dazu, und da habe ich 85 bis 90 dort gearbeitet, war pragmatisierter Beamter, das ist damals ziemlich rasch gegangen. Und irgendwann haben wir dann danach ausgesehen, dass die EU kommen wird, auch für Österreich. Und da habe ich dann gesagt, naja, also auf die Grenze gehe ich sicher nicht raus, weil ich immer in Inland gearbeitet habe. Naja, und dann habe ich mich halt nach 5 Jahren verabschiedet. Und das Lustige war halt, ich war, wie gesagt, pragmatisiert definitiv. Und da hat es ja damals, es hat keinen Zollbeamten gegeben, der definitiv verkündigt hat. Ich war der allererste. Und wie ich dann gesagt habe, okay, ich kündige jetzt mit Ende August 1990, haben die nicht einmal ein Formular gehabt dafür. Die haben nicht gewusst gehabt, wie sie das machen
sollen. Entschuldigung, ich muss so lachen, ja. Herrlich. Ja. Was mir auch so taugt, die Geschichte mit den Schranken, bitte erzähl sie uns einfach.
Ja, das war ein Klassiker. Das war so, man hatte natürlich auch so Nachtdienste, die musste man nicht machen, so Radldienste wie überall. Und da hatte ich einmal Nachtdienst, Zollamt Wien in der Schnierkasse im 3. Bezirk. Und dieses riesige Zollamt, da sind immer die LKWs auf der rechten Seite reingefahren, dann sind sie dann abgefertigt worden, da hat man die Zollblombe runtergenommen, da geschaut, sind das wirklich 3000 Kartons mit dem Inhalt. Und dann sind sie draußen wieder rausgefahren, nicht? Und ich bin gesessen damals bei der Ausfahrt und da war so ein weiß-gelber Schranken, so Aluminium. Und während es so fad war im Kopf, haben wir einfach gesagt, wir machen ein Spiel. Und zwar, wenn ein LKW kommt, dann drückt man auf den Schranken, dass er runtergeht und wer möglichst knapp hinter der LKW-Plane runterfährt, der hat gewonnen. Ich war ziemlich schnell, hat super ausgeschaut, aber das Problem war, der LKW hat einen Anhänger hinten dran gehabt und der Schrank war mit einer Sekunde um 90 Grad verdreht. Den haben wir dann wieder gerade gebogen, es ist nichts passiert.
Herrlich, damals, ja, die Geschichte, mir taugt es einfach und ich muss nur lachen. Aber ich freue mich, dass du dann die Zollwache verlassen hast, weil sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt Anfang der 90er Jahre bei der Erste Bank damals, Erste Sparkasse war das noch. Bin schon verkühlt jetzt ein bisschen, aber seht es mir nach, dieser Gast ist es wert. Was war der Grund, dann genau dorthin zu gehen oder überhaupt ins Wertpapiergeschäft zu gehen?
Naja, ich habe eigentlich schon angefangen mit 15, 16 mich extremst für Aktien zu interessieren, weil ich gemerkt habe, die steigen und da kann man Geld damit verdienen. Und das war eigentlich so ein wirkliches Ziel von mir, dass ich mich da gut auskenne. Und ich hatte dann schon begonnen mit 16 Jahren bei der damaligen Länderbank, da hat es ja Zentralsparkasse und Länderbank an jeden Ecke gegeben. Und da habe ich damals schon Aktien kaufen wollen, musste meine Mutter mitgehen und unterschreiben, weil er erst 16 war. Ja, und so bin ich in das Geschäft einfach reingegangen. Ich bin eigentlich Autodidakt, nicht? Ich hatte nie eine Universität besucht oder irgendwas anderes. Ich bin da wirklich reingewachsen, mache das jetzt eigentlich schon, kannst sagen, seit ja, gute 45 Jahre.
Und du bist für mich einer der größten Auskenner, was österreichische Aktien betrifft und hast da in deinem Institut für deine Kunden, für deine Freund etwas aufgebaut. Ja, das war ein Newsletter, ein Newsflash, der was beinhaltet hat genau?
Ja, es war halt, wir hatten natürlich alle Filialberater draußen, Wertpapierspezialisten, sonst interessierte Personen in der Erste Gruppe, die halt damals sich fürs Wertpapiergeschäft interessiert haben, für Aktien interessiert haben, da habe ich dann einen Newsflash aufgebaut, habe einfach einen E-Mail-Verteiler genommen, der hat angefangen mit 7, 8 Leuten, die Wertpapierspezialisten, das hat dann immer mehr und mehr rumgesprochen, dann habe ich da auf den Verteiler zum Schluss schon über 3000 Leute drauf gehabt und das war natürlich eine Schneeballwirkung, weil die Filialberater, die werden es bekannt, natürlich auch wieder weitergeschickt. Also eigentlich kann man sagen, dieser Newsflash, was ich rausgekriegt habe, das war eigentlich der erste Social Media Report, den es gegeben hat. Nur hat es keiner gewusst, dass es damals halt so heißt. Ne?
Genau.
Heute heißt es Instagram oder TikTok oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja.
Ich habe das irgendwann dann auch in der Mailbox gehabt und gesagt, hey, Schneidi, ich brauche das für mein neues Medium. Das ist so genialer Content. Das gibt nicht so viele Leute, die diesen Home-Bias so pur haben. Was macht für dich, also einer, der, wie du sagst, mehr als ein halbes Leben, natürlich ein Dreiviertelleben dabei ist, den Heimatmarkt doch als deine Destination? Bei mir ist es genauso. Ich weiß bei mir den Grund. Und was ist bei dir der Grund?
Ja, der Grund ist einfach, man kann natürlich am Heimmarkt, kann man die Firmen am besten einschätzen. Man kann mit den Leuten reden, man kann mit den Vorständen reden, man kann mit den Ehrleuten reden, man hat es besser im Überblick, man kennt die Leute am Markt, man ist sehr gut vernetzt, man tauscht sich gegenseitig aus, man hört dann von der eigenen Betrachtungsweise die Gegenmeinung und kommt dann auf Sachen drauf, die man vielleicht noch nicht berücksichtigt hat. Das ist halt, der heimische Markt ist für mich das Um und Auf und ich liebe einfach die österreichische Börsenwelt, die ist einfach super und wir haben ja Weltkonzerne, Wienerberger, RHI, international Konzerne wie die erste Gruppe, die VHG, es ist ja spannend bis ins Letzte. Du hast ja jede Sekunde etwas anderes, was sich bewegt an News, an die reinkommen, wo du halt wieder kombinieren musst. Und das ist das, was mir so Freude macht. Wenn du früh aufstehst, jeden Tag was anderes erleben.
Und du hast ein unglaubliches Gefühl immer für die Aktien auch gehabt. Ich kann mich erinnern, medial, wieder so eine kleine Anekdote. Habe ich irgendwann einmal, glaube ich, 100 Leute gefragt, um je 5 Aktientipps fürs nächste Jahr buy and hold. Also alles andere als Magic. Und habe da gesagt, okay, wir machen die 5 Tipps, rechnen Durchschnittsperformance aus und der Sieger kriegt seine Performance oder ihre Performance in Kisten Zipferbier. Und dann hat Zipfer gesagt, was kann das kosten? Und ich habe gesagt, ja, so 30 vielleicht, so im Schnitt, ja. Und gewonnen hat ein Herr Thomas Schneidhofer, den wir auch Schneidi nennen. Mit wie viel? Ich weiß noch, du warst das besser, glaube ich.
Es war damals ein außergewöhnlich gutes Jahr und ich hatte eine Jahresperformance 5 Titel gekauft am 1.1. gehalten bis der 31. Dezember, alle gleich gewichtet mit je 20%, also 5 Titel. Und ich hatte damals 143% Performance gemacht, war damit weit vor dem Feld. Also es hat keiner dreistellige Performance erreicht. Und das war halt nur möglich, weil ich damals wirkliche Wachstumstitel genommen hatte, wie ein Cybertron, die hätte keiner mehr kennt. Die sind Kurs gegangen, eine Bwin unter anderem, die natürlich
die, genau,
ist aufgegangen in der heutigen NT, also ja, die 888 Holding, die GVC, also die gibt es heute noch, ist ein mega Milliardenunternehmen inzwischen überall auf der Welt tätig.
Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe urschlecht geschlafen, mir gesagt, wie sage ich das denen jetzt, dass die 143 Kisten Bier, und ich habe auch noch in Erinnerung, da sind wir irgendwo nach Schwechat gefahren, glaube ich, zu irgendeiner Brauerei und haben einmal ein Foto gemacht mit so 20, 30 Kisten. Und da bist du dann raufgeklettert und sagst, hoffentlich fliegt er jetzt nicht um. Das war irgendwann am Vormittag. Getrunken haben wir damals nichts während der Dienstzeit. Aber wie ist das dann weitergegangen mit den restlichen 120 Kisten? Ich glaube, ihr habt ja irgendein Modell gefunden, dass ja, die delivered wurden, oder?
Ja, genau. Also die 143 Kisten Bier zu liefern und wo hätte ich sie zwischenpacken sollen? Ich habe gesagt, es gibt in Gerersdorf draußen von der Braunion ein Auslieferungslager und dann habe ich so einen Gutschein bekommen und da habe ich dann nicht immer abschreiben dürfen im Laufe der Jahre. Da bin ich immer hingefahren, nochmal 2, 3 Kisten geholt, habe natürlich auch welche verschenkt. Ja, mit der Zeit waren halt dann die 143 Kisten irgendwann mal aufgebraucht. Ja.
Ich sage rückwirkend danke an die schöne Erinnerung, für die schöne Erinnerung an dich und auch an Zipfer letztendlich, dass die das quasi gesettelt haben. Das ist sicherlich im Settlement nicht so leicht gewesen im Backoffice, diese Geschichte. Aber einfach halt lustig. Und vorige Woche war der Matthias Müller zu Gast, auch ein alter Freund von uns, ein Wirt im Brunn am Gebirge. Da haben wir auch mit Aktienhändler, Freunden einen Bierpreis irgendwie gehabt. Ne? Da, ja, ich denke auch gerade nach, wie das war. Aber das haben wir mit Matthias nämlich nicht besprochen, aber ich werde die Folge mit ihm verlinken, die war nämlich auch leibend. Ich glaube, irgendwie, wenn Langkörner ein Seidel gekauft hat, ist das Seidel billiger geworden. Ja. Wenn Langkörner Krügel gekauft hat, ist Krügel, aber alle haben einen durchgehabt und irgendeiner hat immer die Nerven verloren und hat den Preis hoch drin,
richtig,
dass es dann keiner leisten hat können.
Zum Schluss hat dann das Seidel 5 Euro, also 15 genau, Schilling gekostet, genau, und das Krügel hat dann 3 Schilling gekostet. Ja, ich kann mich noch erinnern.
Das war ein leibendes System. Sowas hat man immer taugt, aber wir sind da jetzt irgendwo in den 90ern, in den frühen Nullern mit der Biergeschichte. Über die Aktien, die du genannt hast, kann man es ganz klar zuordnen. Das muss Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Ein paar Erinnerungen an diesen Jahrhundertboom in den Nullerjahren, als wir im ATX von 1000 auf 5000 gegangen sind.
Ja, ja.
Bitte.
Naja, es war damals dieser sogenannte TMT-Hype, Telekom, Media, Tech, 2000 bis 2003, bis dann die große Blase geplatzt war. Und damals hat man ja alles, wo .com hinten drauf stand, hat man im Bauschenbogen gekauft. Und da waren wirklich amerikanische, britische Fondsmanager, alles, wo Tech drauf steht, muss ich haben. Mhm. Und dann gab es eine österreichische Firma, das war die sogenannte Austria E-Mail, gibt es eh nach wie vor. Und die hat E-Mail hinten drin gehabt, also E-Mail. Und dieses E-Mail, da hat sich einer, ich weiß, ein Fondsmanager gesagt, er will einfach von dem immer einen gewissen Gegenwert, so und so viel Stück kaufen. Das war ein Titel komplett illiquide, das ist einer der Wochen, glaube ich, 220 Stück umgegangen und der hat dann gekauft 4000 Stück bestens, einfach weil er glaubt, das ist ein Tech-Wert. Wie er dann draufgekommen ist, zwei Tage später ist kein Tech-Wert, hat er dann checkt, dass das Klo-Muscheln waren, die was er da gekauft hat, in Wirklichkeit von der Austria Mail, ja.
Hat man dann in der Pandemie braucht irgendwie oder so, ja, aber, ja, ja, da gibt's schon herrliche Anekdoten am Wiener Markt. Lehman. Mhm, ja. Das hat uns schon ordentlich in die Goschen gehabt, oder?
Na, das kann man laut sagen. Also Lehman, das war, ist jetzt genau, glaube ich,
15 Jahre.
So 15 Jahre ist das jetzt. Ja. Ja, genau, 2007 war das.
2008
war es. Genau. Ja. Naja, das hat die Welt damals wirklich zum Wanken gebracht, weil damals ein sogenannter Wasserfalleffekt eingetreten ist. Da hat ja jede Bank hat bei der anderen Bank Guthaben, sozusagen Forderungen, und man wusste dann plötzlich nicht mehr, wie einer nach dem anderen in Konkurs ging, wer jetzt doch ein Geld hatte, der Geldmarkt war ausgetrocknet, die Aktien haben überhaupt keine Abnehmer gefunden. Das war das erste Mal in meinem Leben als Aktienhändler, dass ich gesehen habe, es hat plötzlich keine Käufer mehr gegeben im Markt. Mhm. Auf einmal war der Markt ausgetrocknet, der war 5%, 7% tiefer und da ist eine erste Gruppe gestanden im Bid, also Kaufgebot, bei 1 Euro. Da ist, und der letzte Kurs war aber 7 oder 8 Euro. Das war Wahnsinn damals. Also
ja.
Man hat es dann mit weltweiter Regulierung geschafft, dass man die Sachen in den Griff bekommen hat. Und das ist heute noch natürlich extrem schwierig, weil heute muss dann eine Bank schon so viel Regulatorik erfüllen. Das ist unglaublich. Das eigentliche Geschäft ist da schon sehr, sehr wenig zu
erinnern. Ja. Und nicht die Leute, die miteinander gehandelt haben, aber die Banken drüber, die haben sich einfach nicht mehr vertraut zu der Zeit, weil sie auch nicht mehr durften. Das war vollkommen unklar, ob es das vis-à-vis morgen noch geben wird, wenn es da innerhalb einer Woche die Big Names rausgeschossen hat. Und ich kann mich erinnern, der Economist hat das Cover des Jahres gemacht, oh fuck, Rufzeichen, sonst nichts.
Ja.
Auf einen Partezettel quasi, oh fuck. Ja. Du warst ja dann lange Jahre Asset Manager für große Versicherungen. Ich habe es anmoderiert. Welche große Versicherung und was genau war das?
Na, es war so, die Vienna Insurance Group ist ja der größte Versicherer derzeit in Österreich. Und man muss es so vorstellen, die Vienna Insurance Group ist so wie die erste Gruppe, das ist die Holding. Das muss man so betrachten, wenn das die Sonne wäre in einem Planetensystem, der Fixstern. Mhm. Und rundherum kreisen die Planeten und jeder Planet stellt jetzt sozusagen einen Trabanten da. Also in dem Fall zum Beispiel, der Trabant heißt jetzt da von der Vienna Insurance Group Holding, die Sonne. Dann hast du die Österreich-Tochter. Dann gibt's eben die Kroaten-Tochter und diese Tochter und jene Tochter. Die Österreich-Tochter, gibt's drei Österreich-Töchter. Das ist die Wiener Städtische als größte Österreich-Tochter. Dann die Donauversicherung, die S-Versicherung. Und für all diese drei Österreich-Töchter habe ich mir dann zweiten Kollegen, dem Christian Buchmeier, lass ich lieb grüßen hier, habe ich eben das Aktienmanagement gemacht für die drei Companies und das habe ich halt die letzten 15 Jahre gemacht bis Mai 2020.
Genau. Und dann zurück in die erste, glaube ich. Ne?
Ah, dann bin ich in die erste.
Und die Seiten gewechselt.
Ja, als Fondsmanager kauft man halt und ruft bei einem Broker an und sagt, du pass auf, ich brauche das und das, kannst du mir das besorgen. Nicht? Und der Broker auf der Gegenüberseite ist in dem Vererste Gruppe, da sitze ich jetzt und die waren natürlich ziemlich happy, dass wir bekommen haben, weil natürlich, ich kenne den österreichischen Markt in der Westentasche, ich kenne die ganzen handelnden Personen, die Akteure im österreichischen Markt, also das ist natürlich eine optimale Situation gewesen.
Außerdem muss auch der Schmäh rennen, es wird wieder Zeit für eine Anekdote, Stichwort irgendeine Schulung und irgendein Lautsprecher.
Ja, mein Gott, das ist lang her. Es hatte in den 90er Jahren ja noch wirklich eine Parkettbörse gegeben, und zwar das war an der Wiener Börse, Schottenring. Heute ist die Wiener Börse ein schönes Gebäude, wo halt nur mit Büros drin sind, aber da hat es unten am Parkett, also dem Börsesaal, hat es gegeben die Sensale, die hatten irgendwelche Angestellten und dann haben die Sensale von der damaligen Kreditanstalt und von der Erste Bank und wie sie alle Kassen haben, die Makler, die haben da unten eben Börsegeschäft betrieben. Da hat die Orders reingeschrieben von jedem, der was kaufen, verkaufen wollte. Da hat man zum Beispiel gesagt, okay, CA Vorzug, CA Stamm, der eine kauft 3000 bestens, der andere verkauft 2000 bestens und so weiter. Und das Orderbuch hat sich gefüllt. Und da gab es einmal eine Sondersituation. In der Wiener Börse, in der Wallnerstraße, mhm, hat man ein Trainingcenter gehabt für angehende Börsehändler. Und dass die natürlich nicht mit Echtgeld spekulieren können, hat man einfach ein Trainingssystem gehabt. Das war abgeschottet vom Live-System, wo wirklich echt gehandelt wurde. Nur eines Tages hatten sie vergessen, dass sie in der Wiener Börse dieses Live-System abschalten, bevor die Trainingsphase losgegangen ist. Und weil halt die angehenden Börsehändler lustig waren, da hat man halt dann, weil es eh nicht das eigene Geld war und nur fiktiver, haben sie dann gekauft 200.000 Stammaktien von der CA bestens, 400.000 Flughafen bestens und so weiter. Also eine völlige Volumina, die normalerweise einen Monatsumsatz ausgemacht haben. Ja, und das ging plötzlich live. Und wir hatten in der Erste Bank im dritten Stock am Petersplatz, wo halt alle Händler gesessen sind, da hatten wir Lautsprecher, da wurden die Orders von der Live-Börse am Parkett sozusagen da wieder ein bisschen live übertragen. Und plötzlich hat er sein Saal aufgerufen, kaufe 400.000 Flughafen bestens, kaufe 200.000 CA-Stämme bestens, und uns sind auf einmal die Augen aufgegangen, weil das war die 17-fache Size von dem, was normal gehandelt. Die Market-Maker sind alle auszug, weil plötzlich ist eine Volatilität reinkommt. Keiner wusste, was da los war. Und dann hat man natürlich über Futures rausgekauft, damit man das irgendwie hedgen kann. Nach 5 Minuten war dann der Spaß vorbei, wie es draufgekommen sind. Das ist live geschalten wurden, was nur Trainings schalten sein dürften, ja, und dann hat man die Geschäfte rückabgewickelt, zum Glück, nicht?
Das ist da damals gegangen, verbringen. Auch die Future-Käufe, ja, von euch.
Ja, die Future-Käufe in der ersten Minute nicht, aber.
Weil du hast ja vielleicht gerade im Future einen internationalen Kontrahenten. Du hast ja praktisch
wiederum gegencatcht, ne? Genau. Aber ja, die Aktiengeschäfte wurden alle umgedreht von diesen 10 Minuten,
ja. Ja, aber das ist die vierte Mistrate-Geschichte. Die Hintergründe sind immer anders und eigentlich ist immer versöhnlich ausgegangen, was ja letztendlich bottomline sehr, sehr gut ist. Es ist eh nicht so leicht. Die Leute jetzt mit dir telefonieren, geht es da noch immer stark um österreichische Aktien oder wo ist der Fokus?
Also der Fokus ist natürlich hauptsächlich auf österreichischen Aktien. Schön. Wobei man natürlich auch CIA-Aktien machen. Also wir haben ja auch Länder wie Polen, also Warschau, Prag, Budapest, Rumänien, also Bukarest. Also wir arbeiten an allen Aktien von diesen Ländern, die unser Markt sind, aber vorwiegend natürlich Österreich. Da bin ich einfach ein Spezialist, der sich auf nichts anderes konzentriert hat, die letzten, sagen wir mal, die letzten, ja, 40 Jahre. Und da kenne ich mich halt wirklich gut aus und da, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und den Kunden freut es natürlich, die Investoren freut es, weil sie wissen, sie reden mit jemandem, der das aus ihrer Sicht versteht, wer selber Aktienfonds schon bei 15 Jahren. Das ist dann schon ein großer, großer Vorteil.
Da gibt es vielleicht 4, 5 andere, die sich in dieser Tiefe für den österreichischen Markt, wir kennen alle Namen, ich nenne sie jetzt nicht. Wir alle treffen uns ja immer wieder beim Barrique de Börse, wenn der quasi da gesegnet wird vom Toni Faber, glaube ich sogar. Heuer habe ich ihn noch nicht kosten dürfen. Du, warst du mit?
Ja, ich war diesmal mit.
Das siehst du, haben wir nicht mal im Vorgespräch, Oma. habe ich vermutet, antizipiert.
Ja, es war der 31. Barrique de Börse und da hat man angefangen, dass eine ganz kleine Gruppe sich getroffen hat von Weinliebhabern, die haben den eigenen Wein kreiert, haben den Barrique de Börse genannt, den kannst du auch nicht normal kaufen, den musst du zeichnen, nicht? Mhm. Wie ein
IPO. Nicht? Genau, das sind meistens die einzigen Zeichnungsscheine außerhalb von Anleihen im ganzen Jahr. Ja, genau. Habe ich in den letzten Jahren immer wieder angebracht. Und wie mundet er heuer?
Er ist wunderbar geworden, das muss ich wirklich sagen. Also der ist vom Winzerhof Kies in Jaus. Und er hat 94 Falstaff-Punkte erreicht. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann nur sagen, also da freue ich mich schon drauf. In 2, 3 Jahren ist das ein Traumtröpferl.
Gut. Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Viele Anekdoten. Ein Österreich-Experte. Wie er im Bilderbuch steht und wie er lebt und lebt, schneidet die Abschlussfrage. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt in den Markt einsteigen wollen? Nicht als Investoren, sondern auf Jobsuche. Jeder ist Hiring, findet aber nicht wirklich Leute. Was ist da dein Eindruck? Wie jung, wie divers ist das Team oder sind die Leute, mit denen du zu tun hast, auch auf institutioneller Seite? Früher war das auch schon sehr divers, waren viele Frauen dabei, die einen guten Job gemacht haben.
Ja, absolut, absolut. Frauen haben ja auch ein tolles Händchen, was betrifft. Und
Besseres.
Ja, kann man manchmal sagen.
Das ist meine Meinung.
Also ich würde auf jeden Fall jedem jungen Menschen, der sich für Aktien interessiert, sagen, lerne die Firmen kennen, schau, was sie machen, was sie erzeugen, in welchen Märkten, in welchen Ländern sie unterwegs sind. Schau es dir an, ob das Produkt einzigartig ist, ob es wirklich auf dem Weltmarkt mit hohen Margen gehandelt, verkauft werden kann. Lerne die Firmen kennen und erst dann, wenn du das Konzept verstanden hast, dann kannst du dich auch ranwagen, dass du diese Aktie kaufst, weil dann weißt du auch, was du hier gekauft hast.
Und das ist ein schönes Schlusswort und ich spiele meinen Abspann. Eine Highlight-Folge, sorry für meine Stimme, ich habe jetzt glaube ich schon durchgeredet irgendwie. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Der österreichische Markt ist es wert, dass man näher hinschaut. Da schneidet in Richtung das ein Leben lang und das war nicht schlecht für uns, glaube ich. Für mich auf jeden Fall nicht. Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und natürlich auch von mir. Gut Glück.
Schau, jetzt lass mal den Schranken runter, oder?
Jetzt lass mal den Schranken runter.
Ciao und Papa. Rosinger prepares you for equity star.